7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir blicken heute gemeinsam auf die Kalenderwoche 37. Da steht eine EZB-Ratssitzung auf dem Programm. Im politischen Berlin geht es in die sogenannte Haushaltswoche und weltweit warten Kunden und Investoren sehr gespannt auf Neuigkeiten aus dem Hause Apple. In dieser Woche allerdings, da hat noch einmal der frühere VW-Konzernchef Martin Winterkorn im Mittelpunkt gestanden, wenn auch auf eher unliebsame Art und Weise. Der Strafprozess gegen ihn ist angelaufen und die Details dazu, die hat Franz Kongbui dabei. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, du hattest ja in der vergangenen Woche auch mit Carsten Stevens, unserem Korrespondenten in Norddeutschland, über diesen Strafprozess gesprochen. Es geht immer noch um die Aufarbeitung des Dieselskandals. Am Dienstag war jetzt Prozessbeginn, fast genau 9 Jahre, nachdem diese Abgasmanipulationen publik geworden sind. Was sind denn jetzt die ersten Eindrücke vom Prozessauftakt?
Naja, Winterkorn hatte ja von Beginn an eigentlich bereits lange vor dem Prozess jegliche strafrechtliche Verantwortung von sich gewiesen. Insofern war nicht überraschend, dass er das erneut tat. Allerdings war der Zeitpunkt und das Vorgehen schon bemerkenswert, denn als die Staatsanwaltschaft mit der Verlesung der Anklageschrift begonnen hatte, da verbreiteten Nachrichtenagenturen bereits eine entsprechende Stellungnahme von Winterkorn-Anwalt Felix Dörr. Und darin wurden die Vorwürfe nochmal entschieden zurückgewiesen.
Es gilt ja in solchen Fällen auch immer die Unschuldsvermutung. Der Dieselskandal als solcher, den braucht man jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr groß erklären. Den haben, glaube ich, alle noch einigermaßen im Kopf. Aber was genau sind denn jetzt die Vorwürfe gegen Winterkorn konkret?
Ja, bei diesem Dieselgate-Prozess, da geht es um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, den Vorwurf der uneidlichen Falschaussage vor einem Bundestagsuntersuchungsausschuss, sowie um den Vorwurf der Marktmanipulation. Denn der ehemalige VW-Chef soll trotz Kenntnis vom Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei Dieselmotoren den Kapitalmarkt vorsätzlich nicht rechtzeitig informiert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung, wie du sagst, aber im Falle einer Verurteilung drohen ihm eine Geld- oder Freiheitsstrafe.
Jetzt bin ich keine Juristin, aber es dürfte ja wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beweisen sein, dass da jetzt eine grundlegende Verantwortung bei Herrn Winterkorn liegt, oder?
Das stimmt. Aus Sicht der Verteidigung muss das Gericht nämlich nachweisen, dass die wichtigen Informationen den damaligen Konzernchef erreicht haben. Und Anwalt Dörr beharrt darauf, sein Mandant sei weder der Hauptangeklagte noch der Hauptverantwortliche für den Dieselskandal. Allein seine Stellung als damaliger Vorstandschef rechtfertige nämlich nicht, ihn in dieser Weise zu qualifizieren und für das Thema Dieselmotoren in allen Facetten verantwortlich zu machen. Und in einem Statement betonte Winterkorn, er habe als Konzernchef in erster Linie strategische Entscheidungen getroffen und es sei nicht Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden, einzelne Herausforderungen an eine technische Entwicklung persönlich zu bewältigen.
Jetzt ist der Auftakt in dieser Woche gemacht worden. Wie geht's denn jetzt weiter in diesem Verfahren?
Naja, bei dem Prozess sind die Vorwürfe aus 3 Anklagen zu einem Verfahren verbunden worden und die werden nun gemeinsam verhandelt. Angesetzt sind dafür jetzt 89 Termine insgesamt bis September 2025.
Im Vorfeld gab es ja auch Bedenken wegen Winterkorns gesundheitlicher Verfassung. Wie hat er sich denn jetzt präsentiert?
Ja, im Sommer hatte er sich einer Knie-OP unterzogen und kam daher humpelnd in den Gerichtssaal. Und genau wegen seiner angeschlagenen Gesundheit wurde dieser Prozess ja vom Verfahren gegen 4 weitere ehemalige Führungskräfte von Volkswagen abgetrennt und mit gebündelten Anklagepunkten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das Strafverfahren hat jetzt 3 Jahre später als geplant begonnen. Und zum Prozessauftakt wirkte Winterkorn auch weiter angeschlagen. Aber auf die Frage nach seiner Gesundheit entgegnete er, heute geht es mir ganz gut. Und was die Vorwürfe angeht, sagte er, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, ich hätte in meiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender gebotene Handlungen unterlassen, Kunden und Aktionäre getäuscht und geschädigt und mich damit strafbar gemacht, trifft mich am Ende meines beruflichen Weges ganz erheblich.
Also ein Prozess, der uns noch einige Monate begleiten wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und Franz, wir beide sprechen gleich noch weiter. Wir schauen jetzt erstmal auf die nächste Woche. Da wird es auf jeden Fall am Donnerstag wieder ein Tag, der unserem währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel einen Großeinsatz bescheren wird, denn für Donnerstag kommt die Europäische Zentralbank zu einer Sitzung zusammen und wir blicken mal voraus. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sabine, freut mich auch.
Martin, es herrscht ja diesmal recht große Einigkeit darüber, dass die EZB wohl eine Zinssenkung verkünden wird um 25 Basispunkte. Das verspricht jetzt also nicht allzu viel Spannung. Warum sollte man sich denn jetzt trotzdem für diese Sitzung am Donnerstag interessieren?
Ja, eine Zinssenkung ist, wie du bereits gesagt hast, quasi beschlossene Sache. Das einzige EZB-Ratsmitglied, das wirklich noch öffentlich versucht, Zweifel daran zu streuen, ist der österreichische Notenbankpräsident Robert Holzmann. Er war ja auch das einzige Ratsmitglied, das im Juni bereits gegen eine Zinssenkung gestimmt hatte. Aber weniger Einigkeit scheint im EZB-Rat allerdings bezüglich der mittelfristigen Geldpolitik zu herrschen und der Frage, wie restriktiv die Geldpolitik derzeit eigentlich noch ist, also damit, wo der neutrale Zinssatz liegt. Damit ist das Niveau gemeint, dass die Wirtschaft weder bremst noch stimuliert. Und je näher wir an dieses Level kommen werden, desto schwieriger werden die geldpolitischen Entscheidungen auch für die EZB werden. Das hat bereits EZB-Direktorin Isabel Schnabel angedeutet. Und auch darüber könnte es dann am Donnerstag eine interne Diskussion geben.
Der neutrale Zins ist jetzt, glaube ich, nicht jedem so geläufig. Das erklären wir mal kurz. Wo liegt der denn schätzungsweise? Kann man das irgendwie näher eingrenzen?
Ja, also es gibt ein Problem mit dem neutralen Zins, weswegen es auch umstritten ist, wie stark eine Notenbank sich daran orientieren sollte. Weil das Problem ist, dass man eben nicht eindeutig mathematisch berechnen kann, sondern man kann ihn nur schätzen. Und da kommen natürlich, wie es bei Schätzungen ist, Unterschiede bei raus. Einigkeit scheint im EZB-Rat darüber zu herrschen, dass ein Einlagensatz über 3,0% restriktiv wirkt, also die Wirtschaft abbremst. Zur Erinnerung, wir haben gerade einen Einlagensatz, der bei 3,75% liegt. Nach der erwarteten Zinssenkung in der kommenden Woche wären wir also bei 3,5%. Also immer noch eindeutig im restriktiven Bereich. Das dürfte keiner der Notenbanker abstreiten. Und damit ist klar, dass die Geldpolitik selbst über Monate hinaus noch restriktiv wirken dürfte. Und das gefällt einigen Notenbankern angesichts der schwachen Eurokonjunktur eben nicht. Das ist einer der Punkte, wo sich die Währungshüter nicht so ganz einig sind.
Lass uns doch mal ein bisschen auf die Zahlen schauen, weil du gerade sagst, Wachstum in der Eurozone. Wie sieht's denn da im Moment aus? Es war ja auch schon mal dynamischer.
Ja, das stimmt allerdings. Im zweiten Quartal haben wir nur ein sehr schwaches Wachstum gesehen, nämlich von 0,3% des Bruttoinlandsprodukts. Als Konjunkturbremse erweist sich schon seit langem Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone. Hier droht sogar eine Rezession. Also wir haben jetzt im zweiten Quartal in Deutschland eine Schrumpfung des BIP um 0,1% gesehen. Und wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel das IFW Kiel gehört. Die haben davor gewarnt, dass 2024 die deutsche Wirtschaft sogar schrumpfen könnte. Also nicht nur im abgelaufenen Quartal, sondern über das ganze Jahr hinaus gesehen. Das heißt, von Deutschland kommen keine Wachstumsimpulse für die Eurozone. Und auch Frankreich, das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft, da läuft es zwar ein bisschen besser, aber eben noch lange nicht rund. Deutlich besser läuft es in den klassischen Urlaubsländern wie Spanien. Aber dennoch, wenn wir uns die Eurozone betrachten, dann werden wir da im Vergleich gerade zu anderen Regionen wie USA oder China ein eher schwaches Wirtschaftswachstum sehen.
Jetzt positionieren sich ja oft auch einzelne Notenbanker schon im Vorfeld. Du hast den Kollegen in Österreich schon angesprochen mit seiner Meinung. Gibt es denn auch andere Stimmen im Vorfeld, wo man schon so ein bisschen vielleicht die eine oder andere Diskussionsrichtung ablesen kann?
Ja, definitiv. Wir haben klassischerweise zwei Lager. Das eine Lager, das eben die schwachen Wirtschaftsaussichten in der Eurozone betont und damit verbunden eine geringe Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern in der Eurozone. Ihr Argument ist deswegen, dass die Geldpolitik deutlich zu restriktiv derzeit ist. Und sie verweisen eben darauf, dass das Risiko, dass die Inflation mittelfristig das Inflationsziel von 2% unterschreiten könnte, mindestens genauso groß sei, wie dass es über 2% sich festsetzt. Da plädiert dieses Lager, zu dem beispielsweise die Notenbankpräsidenten in Portugal und Italien zählen, eben für eine vergleichsweise schnelle Lockerung der Geldpolitik. Dann haben wir das zweite Lager, dem gehört unter anderem der Bundesbankpräsident Joachim Nagel an. Dieses Lager ist zwar inzwischen ziemlich optimistisch bezüglich der Inflationsentwicklung, was sich eben auch darin zeigt, dass außer Herrn Holzmann, dem österreichischen Notenbankpräsidenten, keiner aus diesem Lager mehr so wirklich Zweifel streut jetzt an der Zinssenkung im September. Aber dieses Lager betont dennoch, dass wir vorsichtig sein müssten angesichts der hohen Dienstleistungsinflation. Und deswegen wird es auch interessant sein zu sehen, wie die EZB-Prognosen ausfallen werden zur Inflation und Wirtschaftswachstum. Da präsentiert nämlich die EZB kommende Woche auch neue Zahlen. Zur Erinnerung, aktuell liegt die Inflationsrate ja nach einer vorläufigen Schätzung bei 2,2%. Im September konnte sie dann sogar tatsächlich auf den Zielwert der EZB fallen. Aber ab dann erwarten Ökonomen und auch die EZB selbst, dass es wieder aufwärts geht, bis wir dann 2025 womöglich tatsächlich nachhaltig das Inflationsziel der EZB erreichen werden. Die Frage ist eben, wann das der Fall sein könnte.
Von welchen Faktoren hängt es denn ab, wie nah man diesen magischen 2% kommt und wann?
Ja, natürlich von einigen Faktoren. Das Wirtschaftswachstum haben wir angesprochen, ob sich das belebt oder eben nicht. Aber auch sehr relevant wird das Lohnwachstum sein und die Profitmargen der Unternehmen. Denn ich habe ja gerade bereits angesprochen, die hohe Dienstleistungsinflation, die EZB derzeit mit Aufmerksamkeit beobachtet. Die ist nämlich vor allem dem geschuldet, eben den Nachholeffekten seit der Pandemie und der damit verbundenen großen Nachfrage ist das nämlich vor allem geschuldet, dass wir ein hohes Lohnwachstum derzeit sehen. Und gerade in der Dienstleistungsindustrie, die halt eben arbeitsintensiv ist, schlagen Lohnerhöhungen deutlich teilweise zumindest auf die Preise durch. Und hier haben wir gerade eine Teuerung von 4,2% gesehen im August im Dienstleistungsbereich. Sie muss unter 3% fallen, damit die EZB ihr Inflationsziel für den gesamten Warenkorb nachhaltig erreichen kann. Dabei ist eben zentral, dass sich das Lohnwachstum abschwächt, was auch die Prognose der EZB ist, wie unter anderem der Chefökonom Philip Lane betont. Und zuletzt gab es dann auch ermutigende Zahlen für die EZB, weil das Wachstum der Tariflöhne im zweiten Quartal deutlich nachgelassen hat im Vergleich zu Jahresbeginn. Dennoch gibt es eben Stimmen in der Notenbank, wie zum Beispiel Schnabel oder auch Nagel, die sagen, für eine Warnung ist es noch zu früh. Bleibt es spannend, in welchem Tempo die EZB die Zinsen senken wird und auch, ob EZB-Präsidentin Christine Lagarde da am Donnerstag schon ein wenig sich in die Karten schauen lässt, wohin die Reise gehen könnte oder sich eben bedeckt hält.
Also man kann sagen, der kurzfristige Kurs ist relativ klar. Spannender ist tatsächlich das, was an Impulsen für die Mittelfristvorhaben kommt. Und solange sucht die EZB ein bisschen nach dem neutralen Zins. Ich habe wie immer was gelernt. Vielen Dank, dass du da warst, Martin. Und ja, du wirst am nächsten Donnerstag natürlich für uns dabei sein und berichten. Das war vor der EZB-Ratssitzung die Einschätzung von Martin Pirkel, unserem währungspolitischen Korrespondenten. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Ja, gerne, Sabine.
Schauen wir mal noch auf einige weitere Themen in der nächsten Woche. Franz, am Montag, da wird es spannend bei Apple. Es ist für Montag ein Event angesetzt, auf dem es Neuigkeiten geben soll, sowohl für die Kunden, aber auch für die Investoren.
Ja, genau genommen hat der Tech-Riese es bereits im Vorfeld sehr spannend gemacht. Auf den Einladungen zu dem Event sind außer den Worten "It's Glow Time" kaum Informationen enthalten. Doch Analysten haben als Quelle für den angekündigten strahlenden Glanz das iPhone 16 ausgemacht. Das soll dann nämlich wohl vorgestellt werden.
Jetzt muss man ja sagen, die Nachfrage nach Apple-Produkten, die hatte sich zuletzt deutlich eingetrübt. Wie will Apple da denn jetzt wieder für frischen Wind sorgen?
Naja, so wie praktisch alle Unternehmen derzeit, durch neue Anwendungen auf Basis von künstlicher Intelligenz. Mit dem System Apple Intelligence sollen das Nutzererlebnis persönlicher und der Sprachassistent Siri leistungsfähiger werden.
Und wer wird in den Genuss von diesen Verbesserungen kommen?
Ja, neben den Käufern des neuen iPhone-Modells nur Besitzer eines iPhone 15 Pro und neuerer Modelle. Apple setzt darauf, dass dies Kunden dazu bewegen wird, ihre alte Hardware einzutauschen. Ein schwungvoller Verkaufsstart des neuen iPhone 16 soll nicht nur den Umsatz, sondern auch die Aktie beflügeln.
In der zu Ende gehenden Sommerpause wird es auch auf dem politischen Parkett wieder etwas lebhafter und man kann ja über kaum etwas so schön streiten wie über Geld. Im Bundestag könnte es bald deshalb ziemlich zur Sache gehen, denn es startet am Dienstag die sogenannte Haushaltswoche. Franz, was hat es damit denn auf sich?
Ja, da will der Bundestag den Etat 2025 und die Finanzplanung bis 2028 diskutieren. Über 4 Tage von Dienstag bis Freitag verteidigen die Ressortminister ihre Budgets vor den Abgeordneten oder geben Anregungen, wo das Parlament den Entwurf der Regierung nachbessern sollte.
Beobachter rechnen ja damit, dass es am Mittwoch zu einem besonders heftigen Schlagabtausch kommen könnte.
Ja, genau, da findet der politische Höhepunkt statt, nämlich die Generalaussprache über den Kanzleretat. Und da wird es zwischen Regierungschef und Opposition absehbar hoch hergehen. Und nach den schwierigen Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen, da könnte die Auseinandersetzung diesmal besonders scharf werden.
Man muss ja auch sagen, dass die Ampel sich bislang noch nicht auf wirklich solide Ausgabenkürzungen oder auf Umschichtungen hat einigen können, ne?
Das stimmt. Die Regierung hat in den vergangenen Wochen viel über den Etatentwurf 2025 gestritten. Es ging darum, ein mittleres zweistelliges Milliardenloch im Haushalt zu schließen und die Schuldenbremse einzuhalten. Die dazu ersonnenen Kunstgriffe ließen aber sogar eigens bestellte Experten durchfallen. Und so bleibt es dabei, dass bei geplanten Ausgaben von rund 480 Milliarden Euro im kommenden Jahr noch eine Lücke von 12 Milliarden Euro verbleibt.
Und wie sieht es bei der Nettokreditaufnahme aus?
Ja, die darf im nächsten Jahr laut Schuldenbremse 44 Milliarden Euro erreichen. Mit einem Nachtragshaushalt 2024 kann die Ampel wegen der schlechten Wirtschaftslage die Neuverschuldung noch von 39 auf 50,5 Milliarden Euro hochschrauben.
Jetzt steht die erste Lesung an. Wie geht's denn danach mit dem Etatentwurf weiter?
Ja, Ende November will der Bundestag nach den Beratungen Etat und Nachtragsetat beschließen. Bis dahin wird es zahlreiche Änderungen geben. Und die SPD-Fraktion hätte gern ein neues kreditfinanziertes Sondervermögen für Sicherheit neben der Schuldenbremse. Mal sehen, was aus all dem wird.
Was steht sonst noch an in der nächsten Woche? Am Samstag beginnt das Rendezvous de Septembre, das größte Treffen der Rückversicherungsbranche. Die trifft sich in Monte Carlo und das noch bis zum Mittwoch. Am Dienstag beginnt dann die Automechanika 2024, die Innovations- und Branchenplattform der Automobilindustrie. Die findet in Frankfurt statt und dauert bis Samstag. Und am Donnerstag, da startet die zweite Runde der Tarifverhandlungen bei den öffentlichen Banken. Außerdem am Donnerstag der schon angesprochene Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde ist für 14.45 Uhr angesetzt. Die weiteren Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren, die finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und online natürlich auch die Hinweise zu unseren Schwerpunktthemen, Veranstaltungen und weiteren Podcasts. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 37. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Genießen Sie das Spätsommerwetter. In vielen Weinregionen stehen die ersten Weinfeste auf dem Programm. Und wenn Sie sagen, Sie können viel mehr mit Ebbelweih anfangen, dann gibt es am Samstag das Brückenwallfest hier in Sachsenhausen und das Rotlindstraßenfest im Nordend und am Sonntag das Hoffest am Musonturm. Also auch in Frankfurt ist was los. Franz, wie ist es bei dir? Ebbelweih oder richtiger Wein?
Eher Ebbelweih, ehrlich gesagt, als Frankfurter Bub.
Alles klar, dann Ihnen auf jeden Fall ein gutes Wochenende, dir Franz natürlich auch. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder ab 7 Uhr und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind.
Ebenfalls von mir alles Gute und tschüss.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.